Wir haben bei uns zu Hause eine Fußbodenheizung. Und so eine Fußbodenheizung ist klasse, wenn sie funktioniert. Nur leider macht sie das nicht immer. Im Frühjahr hatten wir daher so einen Heizungstechniker da und der hat etwas Interessantes gemacht. Es war nur eine Kleinigkeit, aber es war eine Kleinigkeit mit großer Wirkung. Er hat nämlich aus jedem Ventil der Heizung ein Sieb entfernt. Er meinte, diese Siebe wären nicht nötig und würden heutzutage auch gar nicht mehr eingebaut. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass er weiß, was er da macht. Jedenfalls funktioniert die Heizung deutlich besser, seit diese Siebe weg sind. Und warum ist das so? Weil so ein Sieb im Lauf der Zeit verstopft und somit das Wasser am Fließen gehindert wird. Irgendwie erinnert mich das ein bisschen daran, wie oft ich den Heiligen Geist daran hindere, in seine Arbeit in meinem Leben zu tun, indem ich mein Leben mit Dingen verstopfe, die seine Arbeit behindern. In der letzten Zeit haben wir viel über den Heiligen Geist gelernt. Und wir haben darüber nachgedacht, wie er in unserem Leben wirkt. Wir haben begonnen, indem wir uns angesehen haben, was Jesus über den Heiligen Geist gesagt hat. Er hat erklärt, dass der Heilige Geist Gott ist und dass er eine Person ist. Wir haben gesehen, wie der Heilige Geist im Alten Testament und im Leben Jesu gewirkt hat. Und dabei haben wir festgestellt, dass die Art und Weise, wie er wirkt, in der ganzen Bibel gleich ist. Wir haben uns auch das Wirken des Heiligen Geistes im Erlösungsprozess angesehen. Er ist es, der uns zu Gott zieht, der uns überführt, der uns geistlich belebt, der uns versiegelt und in den Leib Christi einführt. Er macht die ganze Arbeit, wir müssen nur Ja sagen. Wir haben untersucht, wie der Heilige Geist uns durch Gottes Wort leitet und wie wir seine Stimme erkennen können, wenn er zu unserem Geist spricht. Darauf komme ich später nochmal zurück. Wir haben die Frucht kennengelernt, die der Heilige Geist in unserem Leben hervorbringen möchte, wenn wir ihn denn lassen. Er möchte in uns einen Charakter wachsen lassen, der seinem Charakter entspricht. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich merke immer wieder, dass er da noch sehr viel bei mir zu tun hat. Und schließlich haben wir uns letzte Woche mit den geistlichen Gaben beschäftigt, die der Heilige Geist jedem Gläubigen zuteilt, um den Leib Christi aufzubauen. Ich möchte meine Predigtreihe mit zwei Predigten zum Abschluss bringen. Das ist heutzutage Mode. Auch große Filmreihen werden mittlerweile immer mit einem zweiteiligen Finale beendet. Also kann ich das mit einer Predigtreihe ja auch mal gut machen. Und dabei möchte ich versuchen, in zwei Predigten darauf einzugehen, wie wir das Gelernte in die Praxis umsetzen können. Es geht darum, sicherzustellen, dass wir uns nicht nur auf eine akademische Übung einlassen, bei der es rein um Informationen geht, sondern dass wir diese Dinge auch in unserem Leben umsetzen. Ich werde diese Anwendung aus zwei unterschiedlichen Blickwinkeln machen. Heute möchte ich untersuchen, wie wir den Heiligen Geist am besten daran hindern können, sein Werk in unserem Leben zu vollbringen. Muss man ja auch mal wissen. Wir werden uns auf einige Dinge konzentrieren, die wir tun können und die unser Leben so sehr verstopfen, dass es für den Heiligen Geist schwierig wird, so zu wirken, wie er es möchte. Und in der zweiten Predigt werden wir dann die Anwendung aus einem positiveren Blickwinkel betrachten und darüber nachdenken, wie wir beständig im Geist wandeln können. Wobei ich jetzt schon mal ankündige, dass es bis zu der zweiten Predigt noch ein bisschen dauern wird. Nächste Woche habe ich erstmal was anderes geplant und anschließend bin ich zweimal nicht dran zum Predigen. Also es wird noch ein bisschen dauern. Aber wenden wir uns jetzt erstmal der Frage zu, wie wir es schaffen können, den Heiligen Geist zu hindern, in unserem Leben zu wirken. Es gibt 5 Bibelstellen, die uns helfen, diese Frage zu beantworten. Dort werden verschiedene Vergehen gegen den Heiligen Geist beschrieben, die uns und unser Leben für sein Wirken verstopfen. Diese 5 Vergehen lassen sich in 2 Gruppen einteilen, nämlich einmal in die Gruppe der Nichtchristen und einmal in die Gruppe der Christen. Beginnen werde ich mit dem Vergehen gegen den Heiligen Geist durch Nichtchristen. Es gibt 3 Arten von Vergehen, die Nichtchristen gegen den Heiligen Geist begehen können. Zumindest stehen drei davon in der Bibel. Die erste Art ist der Widerstand gegen den Heiligen Geist. Wir sehen dieses Vergehen in dem Bericht von der Steinigung des Stephanus in Apostelgeschichte 7. Stephanus war in einer der örtlichen Synagogen attackiert und gefangen genommen worden. Er wurde zu Unrecht der Gotteslästerung beschuldigt und vor den Hohen Rat gebracht. In Apostelgeschichte 7 wird uns dann seine Verteidigungsrede überliefert. Am Ende dieser Rede wandte er sich in Vers 51 ganz gezielt an die religiösen Führer des Volkes und er machte ihnen einen schwerwiegenden Vorwurf. Er sagte dort: Ihr Unbelehrbaren und Unbeschnittenen, ja, unbeschnitten seid ihr an Herz und Ohren, andauernd widersetzt ihr euch dem Heiligen Geist, genauso wie eure Väter. Ihr widersetzt euch dem Heiligen Geist. Stephanus richtete seinen Vorwurf hier offensichtlich an diejenigen, die keine Jünger Jesu waren. Also übertragen auf heute Nichtchristen. Tatsächlich verfolgten diese Männer Jesu Jünger sogar. Und das Vergehen, dessen sie sich schuldig gemacht hatten, war, wie Stephanus es sagt, der Widerstand gegen den Heiligen Geist. Noch in Kapitel 6 war Stephanus als voll des Heiligen Geistes beschrieben worden. Eine Beschreibung, die am Ende von Kapitel 7 wiederholt wird. Stephanus war in Kapitel 6 auch als jemand beschrieben worden, der in der Weisheit des Geistes spricht. Es ist also tatsächlich so, dass der Heilige Geist direkt durch Stephanus geredet hat. Das heißt, als er in Apostelgeschichte 7 das Evangelium verkündete, waren seine Worte nicht nur seine Worte, sondern es waren die Worte des Heiligen Geistes, die durch ihn gesprochen wurden. Und gerade weil es die Worte des Heiligen Geistes waren, können wir logischerweise auch davon ausgehen, dass der Heilige Geist auch in den Herzen derer wirkte, die diese Worte hörten. Das ist das, was der Heilige Geist macht. Aber die Herzen der Zuhörer, die waren so verhärtet, dass sie sich dem widersetzten. Sie widersetzten sich dem Wirken des Heiligen Geistes in ihrem Herzen. Sie hörten es und wollten es nicht. Sie reagierten nicht so, wie es der Heilige Geist wollte. Anstatt ihr Leben Jesus zu übergeben und ihm zu vertrauen, entschieden sie sich dagegen. Sie entschieden sich, die Wahrheit abzulehnen, die ihnen gerade offenbart worden war. Und stattdessen hielten sie lieber an ihrer eigenen Vorstellung der Wahrheit fest. Wir wissen bereits, dass eine der Hauptaufgaben des Heiligen Geistes darin besteht, Menschen zu Jesus zu ziehen. Das ist das, was er macht. Er offenbart die Wahrheit über die Erlösung, die Jesus denen anbietet, die ihm vertrauen. Genau das tat der Heilige Geist damals und genau das tut der Heilige Geist auch heute. Aber leider reagieren auch heute noch viel zu viele Menschen so wie die religiösen Führer damals. Durch Stephanus sprach der Heilige Geist zu den Menschen. Aber sie widersetzten sich der Offenbarung und sie verpassten so das reiche und ewige Leben, das er ihnen schenken wollte. So einfach kann es gehen. Das zweite Vergehen gegen den Heiligen Geist ist, ihn zu verhöhnen oder zu verspotten. In Hebräer 10 wird uns beschrieben, wie wir uns Gott vertrauensvoll nähern können, wenn wir an Jesus glauben. Jesus hat uns durch seinen Opfertod eine Beziehung zu Gott ermöglicht. Und durch ihn sind unsere Herzen zu Gott, vor Gott gereinigt worden. Und deshalb können wir uns ihm nahen. Aber dann fügt der Verfasser hier ein Wort der Warnung hinzu. Er richtet sich an diejenigen, die die Wahrheit über das Leben oder über die Werke Jesu und über das von ihm angebotene Heil empfangen haben. Sie haben es empfangen, sie haben es gehört, aber abgelehnt. Sie lehnen sie ab, um weiterhin ein Leben der beständigen, vorsätzlichen und unbußfertigen Sünde zu führen. Und der Verfasser weist darauf hin, dass diejenigen, die das tun, den Heiligen Geist verhöhnen. In Hebräer 10, Vers 29 lesen wir das. Dort steht: Was meint ihr denn? Um wie viel schlimmer muss der bestraft werden, der den Sohn Gottes mit Füßen tritt und das Blut des Bundes entweiht, das ihn doch geheiligt hat, und der den Heiligen Geist verhöhnt, ohne den er Gottes Gnade nie erkannt hätte? Wir wissen bereits, dass der Heilige Geist die Person des dreieinigen Gottes ist, die die Menschen zu Jesus hinzieht. Er ist es, der den Menschen ihre Sünde und ihr Bedürfnis nach einem Erlöser offenbart. Und da es also der Heilige Geist ist, dem diese Menschen widerstehen, ist er in gewisser Weise persönlich betroffen und empört, wenn ein Mensch das Werk ablehnt, das er in seinem Leben tut. Er wird dadurch verhöhnt, wenn Menschen nicht auf ihn hören. An dieser Stelle müssen wir zunächst kurz darüber nachdenken, an wen der Verfasser des Hebräerbriefs hier überhaupt denkt. An wen richtet er diese Mahnung? In Vers 26, da lesen wir: Denn wenn wir vorsätzlich weiter sündigen, nachdem uns Gott die Wahrheit hat erkennen lassen, verwerfen wir das einzige Opfer, das Sünden wegnehmen kann. Hier geht es um Menschen, die die Wahrheit über das Opfer Jesu bereits erkannt haben. Geht es hier also um Christen, die ihr Heil wieder verspielen, indem sie weiter sündigen? Ich weiß, das ist ein ernstes und schwieriges Thema. Zunächst müssen wir uns darüber im Klaren sein: Hier geht es nicht um einzelne Verfehlungen, sondern um die bewusste Ablehnung der empfangenen Wahrheitserkenntnis. Also es geht nicht darum, dass da mal jemand was falsch macht, sondern dass sich jemand bewusst dagegen entscheidet. Es geht um die Entscheidung für ein sündiges Leben. Aber es ist die große Frage: An welcher Stelle steht diese Entscheidung? Ist es eine Entscheidung, die ein Christ nach seiner Bekehrung trifft, wodurch er sein Heil wieder verliert? Oder ist es eine grundsätzliche Entscheidung gegen die Bekehrung? Um das zu entscheiden, müssen wir daran denken, was Jesus zu diesem Thema gesagt hat. Dazu lese ich aus Johannes 10, Vers 27 bis 29, was Jesus gesagt hat, nämlich: Meine Schafe hören meine Stimme, ich kenne sie, sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden niemals verloren gehen. Niemand wird sie mir aus den Händen reißen. Denn mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles, was es gibt. Niemand ist in der Lage, sie ihm zu entreißen. Finde ich ziemlich deutlich. Jesus selbst hat klar gemacht, dass diejenigen, die das Geschenk des ewigen Lebens, das er anbietet, wirklich angenommen haben, in seinen Händen sicher sind. So, aber wie verhält es sich dann hier mit Hebräer 10, Vers 26? Da haben wir doch gelesen von Menschen, die ihr Heil verlieren, obwohl sie die Wahrheit erkannt haben. Obwohl Gott sie die Wahrheit hat erkennen lassen. Wie ist das zu verstehen? Nun, wir müssen wissen, dass es einen Unterschied gibt zwischen einer intellektuellen Erkenntnis und einer wirklichen Annahme. Wer intellektuell verstanden hat, dass Jesus für ihn gestorben ist und dass er genau das braucht, der ist noch nicht gerettet. Wenn man es nur im Kopf verstanden hat, bringt das noch nicht so viel. Es ist ein wichtiger Schritt, aber es bringt noch nicht so viel. Denn man muss sich noch entscheiden, dieses stellvertretende Opfer auch persönlich anzunehmen. Und genau das taten sie nicht. Sie entschieden sich gegen eine Bekehrung. Sie hatten es verstanden, und trotzdem sagten sie nö. Der Schreiber des Hebräerbriefs wendet sich mit dieser Warnung also an Nichtchristen. Es sind Menschen, die zu Jesus kommen, sein Evangelium hören, es verstehen und an der Schwelle zum rettenden Glauben stehen. Aber dann lehnen sie sich gegen ihn auf und wenden sich von ihm ab. Und damit verhöhnen sie den Heiligen Geist, weil sie sich gegen sein Werk stellen. Es ist, als würden sie Interesse vorspielen, aber ihn dann links liegen lassen und letztlich verloren gehen. Den Heiligen Geist zu verhöhnen ist sicherlich schlimmer, als ihm einfach zu widerstehen. Aber es gibt noch eine weitere Art, wie sich ein Nichtchrist dem Heiligen Geist widersetzen kann. Und diese Art, die ist noch schlimmer, weil sie in gewisser Weise noch eine Steigerung darstellt. Es ist die Lästerung des Heiligen Geistes. Matthäus, Markus und Lukas berichten alle von den Worten Jesu über diese Lästerung des Heiligen Geistes. Und wir oder ich konzentriere mich heute auf den Bericht von Matthäus, weil er uns einfach ein bisschen mehr Einzelheiten über die Umstände gibt. Wir lesen in Matthäus 12, Vers 31 bis 32, wie Jesus sagt: Deshalb sage ich, alle Sünden können den Menschen vergeben werden, selbst die Gotteslästerungen, die sie aussprechen. Wer aber den Heiligen Geist lästert, wird keine Vergebung finden. Wer etwas gegen den Menschensohn sagt, dem kann vergeben werden. Wer aber gegen den Heiligen Geist redet, dem wird nicht vergeben werden, weder in dieser Welt noch in der kommenden. Die Lästerung des Heiligen Geistes ist ein schwieriges Thema. Es gibt viele verschiedene Ansichten darüber, was Jesus hier meinte. Aber es lohnt sich, darüber nachzudenken, denn es ist die einzige Sache, die Gott nicht vergibt. Es muss uns klar sein, Gott vergibt es nicht. Wie immer ist hier natürlich der Kontext entscheidend, um zu verstehen, was Jesus meinte. Matthäus berichtet, dass Jesus gerade einen von Dämonen besessenen Mann geheilt hatte. Ein Mann, der durch die Dämonen blind und stumm war. Die meisten Menschen waren erstaunt oder besser gesagt fasziniert. Und trotzdem warfen die Pharisäer Jesus vor, er treibe die Dämonen durch die Macht des Beelzebul aus. Also gewissermaßen durch den Satan höchstpersönlich. Jesus wies auf die Torheit dieser Behauptung hin. Auf diese Behauptung, Satan würde seine eigenen Dämonen austreiben. Und schließlich sagt er in Matthäus 12, Vers 28 folgende Worte: Wenn ich aber die Dämonen durch den Geist Gottes austreibe, dann ist das Reich Gottes schon zu euch gekommen. Jesus stellte klar: Nein, nicht durch Dämonen, sondern durch den Geist Gottes. Angesichts dieses Zusammenhangs scheint es also ziemlich klar zu sein, dass in diesem Fall die Lästerung des Geistes der Akt war, das Wirken des Heiligen Geistes dem Satan zuzuschreiben. Diese Menschen, sie sahen die göttliche Kraft des Heiligen Geistes im Leben Jesu wirken. Das war ein Beweis dafür, dass Jesus das Reich Gottes direkt vor ihren Augen offenbarte. Aber die religiösen Führer weigerten sich nicht nur bewusst zu glauben, dass der Heilige Geist im Wirken Jesu am Werk war. Sie gingen sogar noch einen Schritt weiter, indem sie Satan die Macht und, so verrückt das auch klingt, gewissermaßen die Ehre für dieses Wunder zuschrieben. Jesus wies also darauf hin, dass für diejenigen, die das taten, die Erlösung unmöglich war. Diese Sünde war unverzeihlich, denn sie traf den Kern des Erlösungswerkes Jesu, das er, wie wir in dieser Reihe ja gesehen haben, durch die Kraft des Heiligen Geistes vollbrachte. Und deshalb gab es für sie keine Hoffnung mehr. Die entscheidende Frage für uns ist: War diese Sünde der Lästerung des Heiligen Geistes jetzt auf diese Gruppe von Pharisäern zu jener Zeit beschränkt? Oder ist es auch heute noch möglich, diese unverzeihliche Sünde zu begehen? Auch hier gibt es natürlich wieder eine große Zahl von Bibelwissenschaftlern und Kommentatoren, die beide Ansichten vertreten. Ich neige zu der ersten Ansicht. Also, dass Jesus hier nur diese Gruppe von Pharisäern im Blick hatte. Das liegt vor allem daran, dass es sich um eine ganz besondere Situation handelte. Und schließlich standen sie dem Sohn Gottes leibhaftig gegenüber. Und sie lehnten ihn ab, indem sie den Heiligen Geist lästerten. Das ist uns so heute nicht mehr möglich, weil Jesus eben nicht körperlich vor uns steht. Ich denke, das ist ein großer Unterschied. Die Leute damals hätten es theoretisch viel einfacher gehabt, ihn zu erkennen. Aber, wie gesagt, ich neige zu dieser Ansicht. Ich kann es nicht sicher sagen. Aber selbst wenn dies der Fall ist und es heute nicht mehr möglich ist, diese spezifische Sünde zu begehen, muss uns trotzdem was klar sein. Wir müssen vorsichtig sein. Wir müssen vorsichtig sein. Die Bibel macht schließlich deutlich, dass es auch schon gefährlich ist, sich dem Heiligen Geist zu widersetzen und ihn zu verhöhnen. Das ist auch schon schlimm. Denn jedes Mal, wenn ein Mensch das tut, dann verhärtet er sein Herz. Jedes Mal, wenn man sich dem Wirken des Heiligen Geistes widersetzt, jedes Mal, wenn man die Botschaft Jesu ablehnt, verhärtet man sein Herz. Und irgendwann wird es so hart, dass man gar nicht mehr wirklich in der Lage ist, darauf zu reagieren und sich retten zu lassen. Ob das jetzt technisch gesehen eine Lästerung des Heiligen Geistes ist oder nicht, kann ich euch nicht sagen. Spielt aber auch nicht die riesengroße Rolle. Denn so oder so ist es nichts, was wir erleben wollen. Schließlich hat es schwerwiegende Konsequenzen, wenn wir uns dem Geist Gottes widersetzen. Ganz egal, auf welche Art und Weise wir es machen, es ist schlimm. Und deshalb wird im Neuen Testament immer wieder betont, wie wichtig es ist, jetzt auf Jesus zu vertrauen und nicht zu warten. Der Schreiber des Hebräerbriefs, der hat es in Hebräer 3, Vers 12 bis 15 folgendermaßen formuliert. Er hat geschrieben: Achtet also darauf, Geschwister, dass keiner von euch durch innerliche Rebellion dem Unglauben Raum gibt und sich von dem lebendigen Gott abwendet. Ermahnt euch gegenseitig jeden Tag, solange es dieses Heute noch gibt, damit niemand auf den Betrug der Sünde hereinfällt und hart wird. Denn wir gehören wirklich zum Messias und haben Anteil an allem, was ihm gehört. Vorausgesetzt, wir halten die Zuversicht, die wir am Anfang hatten, mit aller Entschiedenheit fest. Noch einmal zu dem, was gesagt ist. Wenn ihr heute Gottes Stimme hört, verschließt euch seinem Reden nicht, wie bei jener Verbitterung. Verschließt euch seinem Reden nicht. Bevor wir fortfahren, sollten wir jetzt einen Moment innehalten und darüber nachdenken, was das für die betroffenen Personen bedeutet. Wenn du dein Vertrauen für deine Erlösung noch nicht allein auf Jesus gesetzt hast, dann bist du eines oder aller dieser Vergehen schuldig geworden. Und das hat weitreichende Konsequenzen. Es bedeutet nämlich nicht nur, dass du die Ewigkeit dauerhaft von Gott getrennt an einem Ort ewiger Qualen verbringen wirst. Es bedeutet auch, dass du hier und jetzt das Leben in Fülle verpasst, das dir Gott schenken möchte. Wenn das dein Leben beschreibt, dann lade ich dich heute ein. Nein, nicht. Ich bitte dich eigentlich darum. Ich bitte dich darum, Jesus um Vergebung zu bitten, allein auf ihn zu vertrauen und dich von ihm retten zu lassen. Das ist das Wichtigste, was du machen kannst. Aber es ist immer toll, wenn man noch ein Aber hat, ne? Aber nicht nur Nichtchristen können Vergehen gegen den Heiligen Geist begehen. Die Bibel zeigt, dass auch Christen dazu fähig sind. Es gibt zwei konkrete Vergehen gegen den Heiligen Geist, die von Christen begangen werden können. Und die erste Gefahr besteht darin, den Heiligen Geist zu unterdrücken. Genau das lesen wir in 1. Thessalonicher 5, Vers 19, wo Paulus schreibt: Unterdrückt nicht das Wirken des Heiligen Geistes. Unterdrückt es nicht. Das hier mit unterdrücken übersetzte Wort bedeutet eigentlich ein Feuer auslöschen. Dasselbe Wort verwendet Jesus, als er die Hölle als einen Ort beschreibt, an dem das Feuer eben nicht ausgelöscht werden kann. Und Paulus beschreibt damit den Schild des Glaubens, mit dem wir die feurigen Pfeile des Bösen auslöschen. Löscht nicht aus. Vorhin habe ich beschrieben, wie die Siebe unserer Heizung verstopft waren und die Heizung nicht mehr so funktionieren konnte, wie sie sollte. Der Schmutz in den Sieben unterdrückte die Fähigkeit der Heizung, unsere Wohnung zu heizen. Jedes Mal, wenn der Heilige Geist versucht, sich und seine Absichten, Pläne und Wege für unser Leben zu offenbaren und wir ihm nicht folgen, unterdrücken wir ihn auf genau die gleiche Weise, wie so ein verstopftes Sieb. Der einzige Unterschied besteht darin, dass die Unterdrückung des Heiligen Geistes normalerweise nicht so automatisch von selbst passiert. Sie ist fast immer das Ergebnis einer Entscheidung, die wir treffen. Wir wissen oder erkennen oder erahnen, was der Heilige Geist von uns möchte und sagen, nö, ich bleib lieber auf dem Sofa sitzen. Jetzt scheint mir der richtige Zeitpunkt zu sein, um einige wichtige Punkte aus der vierten Predigt der Reihe zu wiederholen. Na, wer erinnert sich noch? So ein bisschen her, ich weiß, war im Juli, glaube ich. Damals haben wir uns darauf konzentriert, wie der Heilige Geist uns führt. Da wir den Geist unterdrücken, wenn wir seiner Führung in unserem Leben nicht folgen, ist es natürlich hilfreich, sich daran zu erinnern, wie er uns führt. Und deshalb zur Erinnerung ein kurzer Rückblick auf die Ergebnisse von damals. Der Heilige Geist führt uns äußerlich durch die Bibel. Das heißt, wir können in der Bibel nachlesen und durch die Bibel vieles erkennen, was richtig ist und was wir tun sollen. Das ist die wichtigste Art, wie der Heilige Geist uns führt. Und jedes Mal, wenn wir uns entscheiden, seinem Wort nicht zu gehorchen, unterdrücken wir sein Werk in unserem Leben. Jedes Mal, wenn wir in der Bibel lesen, seid freundlich zueinander und streiten uns mit unserem Nachbarn, folgen wir nicht der Führung des Heiligen Geistes. Und das könnte ich jetzt ganz lange weiterführen. Er führt uns aber nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich durch sein Reden. Und dabei spricht er immer so, ich weiß, das ist eine Wiederholung, aber das ist wichtig. Er spricht immer so, dass es hundertprozentig mit dem Wort Gottes übereinstimmt. Er wird uns nie zu etwas führen, was der Bibel widerspricht. Er neigt dazu zu sprechen, wenn wir Gott suchen. Das heißt, wenn du den Heiligen Geist reden hören willst, dann such ihn. Oder such die Nähe zu Gott. Setz dich hin, lies Bibel, bete. Er neigt auch dazu, mit sanfter Führung zu sprechen. Er drängt uns in der Regel nicht dazu, aus einem Impuls heraus zu handeln. Wir haben normalerweise die Zeit, es zu überprüfen und drüber nachzudenken. Er neigt dazu, persönlich zu sprechen. Das heißt, er spricht zu mir darüber, was ich tun soll und nicht darüber, was jemand anderes in seinem Leben tun soll. Er neigt dazu, konkret zu sprechen. Er tut das, indem er mich von meiner Sünde überführt und mich in meinem Leben leitet. Und die Führung durch den Heiligen Geist bringt Frieden. Denn Gott ist ein Gott des Friedens und der Ordnung, nicht des Chaos. Wenn Gottes Heiliger Geist mich so führt und ich mich entscheide, seiner Führung nicht zu folgen, dann unterdrücke ich ihn. Dann bin ich wie ein verstopftes Sieb und lasse ihn nicht wirken. Ich lasse mich nicht führen und lasse ihn nicht das tun, was er tun möchte. Und das ist Unterdrücken. Und das führt direkt zum zweiten Vergehen, das wir gegen den Heiligen Geist begehen können. Das hängt nämlich sehr stark damit zusammen. Und das lautet, den Heiligen Geist zu betrüben. In Epheser 4, Vers 30 schreibt Paulus, betrübt auch nicht den Heiligen Geist, den Gott euch als Siegel aufgeprägt hat und der euch die volle Erlösung garantiert. Den Heiligen Geist zu betrüben, ist die natürliche Folge der Unterdrückung des Geistes. Unterdrücken ist das, was wir tun, wenn wir uns seiner Führung widersetzen. Und Betrübnis ist die Reaktion des Heiligen Geistes auf unser Unterdrücken. Da der Heilige Geist eine Person ist, kann es ihn schmerzen und verletzen, wenn wir sein Wirken in unserem Leben unterdrücken. Zumindest soweit man sich das aus menschlicher Sicht vorstellen kann. Er sehnt sich danach, uns heilig zu machen. Das will er, indem er uns Gottes Charakter und seinen Willen für unser Leben offenbart. Und indem er uns befähigt, in unserem Leben die Frucht zu bringen, die diesem Charakter entspricht. Er will das in uns machen. Aber wenn wir uns seinem Wirken in unserem Leben widersetzen, schaden wir unserer Gemeinschaft mit ihm. Und das schmerzt ihn, weil er uns liebt und eine Beziehung zu uns haben will. In gewissem Sinne unterdrückt jede Sünde den Heiligen Geist. Denn wenn wir sündigen, unterlassen wir entweder etwas, wozu der Heilige Geist uns anleitet, oder wir tun etwas, was der Heilige Geist uns nicht zu tun aufgetragen hat. Jede Sünde, die wir tun, widersetzt sich dem Heiligen Geist. Jede Sünde, die wir tun, verstopft dieses Sieb. Jede Sünde, die wir tun, verschlechtert unsere Beziehung zu ihm. Und deshalb betrübt jede Sünde den Heiligen Geist, weil sie uns von ihm distanziert. Wenn wir also den Heiligen Geist betrüben, brauchen wir Versöhnung und wir brauchen Wiederherstellung, damit wir wieder in Gemeinschaft mit ihm leben können, beziehungsweise damit die Gemeinschaft zu ihm gestärkt wird, verbessert wird. Und damit kommen wir für heute zum Schluss. Vorhin habe ich diejenigen unter euch, die dem Heiligen Geist widerstehen oder ihn verhöhnen, gebeten, auf Gottes Wort zu antworten, indem sie seine Vergebung suchen und ihr Vertrauen auf Jesus setzen. Nochmal, das ist das Wichtigste. Gebt eure Sünden ab und lasst euch retten, bitte. Aber jetzt möchte ich mit einer ähnlichen Einladung an diejenigen von uns schließen, die Jesus bereits nachfolgen, aber den Heiligen Geist unterdrücken und ihn dadurch betrüben. Denk darüber nach, wo du in deinem Leben den Heiligen Geist unterdrückst und betrübst. Denk darüber nach, wie dein Leben aussieht und wo dein Leben nicht so ist, wie es sein sollte. Und dann bekenne es ihm. Bitte ihn um Vergebung. Bitte ihn, dir zu helfen, seine Führung zu erkennen und ihm zu folgen. Wenn du das tust, wird Gott dir vergeben, dich reinigen und deine Beziehung zu ihm wiederherstellen. Das hat er versprochen. Daran können wir festhalten. Und dann, wenn wir das tun, dann kann der Heilige Geist wieder in dir und durch dich wirken. Amen. Wie gesagt, in 3 oder 4 Wochen oder so geht's weiter. Aber jetzt dürft ihr gerne zum Gebet aufstehen. Vater, ich danke dir dafür, dass du uns die Rettung ermöglicht hast, indem du deinen Sohn auf die Erde gesandt hast und indem der Heilige Geist in ihm gewirkt hat, damit wir gerettet werden können. Ich danke dir aber auch dafür, dass wir nicht alleine hier zurückgeblieben sind. Ich danke dir dafür, dass du den Heiligen Geist auch in uns gesandt hast, damit wir erkennen können, wie großartig du bist und was du von uns möchtest. Ich bitte dich darum, vergib uns, wo wir seinem Wirken immer wieder widerstehen, wo wir unser Leben verstopfen mit Dingen, die dort eigentlich nicht hingehören und ihn daran hindern, durch uns zu wirken. Ich bitte dich darum, dass du uns die Augen öffnest für Dinge in unserem Leben, die falsch laufen. Und ich danke dir dafür, dass du uns hilfst, dass du uns versprochen hast, uns zu helfen, wenn wir mit diesen Dingen zu dir kommen. Bitte sei du bei uns, reinige du uns und bereite du uns vor für das Wirken deines Geistes in unserem Leben. Amen.